Welcome to the mansion of live entertainment, in the kitchen of the festival rumors, in the apartment block of electronic music. Toby Romeo, Felice, and Manny the caretaker. This is DJ Biggie.
Ja, liebe Freunde, die Blätter werden braun, die Schulbusse fahren wieder, das heißt, der Herbst ist da. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist es immer schwierig, dann in der Zeit Motivation zu finden. Ich verfalle da immer wieder mal in so kleine depressive Verstimmungen. Und was in der Zeit ja ganz wichtig ist, meiner Meinung nach, also was für mich so ein bisschen ein Seelenheil bedeutet in dem tiefen, grauen Tal des Herbstes, ist dann immer so ein Anker. Und ein Anker kann ja Festival sein, wenn man jetzt schon sich beschäftigt mit tollen Festivalprodukten im Sommer, wenn man jetzt schon schaut, wo fährt man nächsten Sommer wieder auf Urlaub hin. Das heißt, wir sind so ein bisschen Seelenheil auch für Leute, die depressive Verstimmungen haben und ähnlich wenig damit zurechtkommen, dass jetzt so der Alltag wieder Einzug hält. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
In der DJ-WG.
Was hallo. Für ein Plädoyer.
Toby Romeo, hallo Felice. Nur mal in Erinnerung rufen, wir sind die DJ-WG. Wir haben eine kleine WG, wo zwei DJs leben, im Haus des Live-Entertainments. Ich bin der Hausmeister Manni. Und heute ist irgendwie ein besonderer Tag, besondere Folge. Hat einen bestimmten Grund. Wir haben erstmals jemanden, der in der WG jetzt schlaft. Der hat keinen Unterschlupf.
Auf dem Boden.
Ja, genau.
Schlafsack ist bereitgestellt.
Man hört ihn schon. Er heißt Uli Rauschenberger. Und wenn man sich jetzt fragt, na, warum hat er denn einen Wikipedia-Eintrag, wie bekommt er das Recht, dass er in der WG zu Gast ist? Das wissen wir selber nicht so wirklich. Er ist aber
ich habe gutes Gras.
Ja, genau. Er ist, glaube ich, kann man schon sagen, eine Booking-Legende, der Uli. Kommt auch vom Bootshaus in Köln, ein wirklich gefeierter Club, da kann man später nochmal mehr erzählen. Was man ja in dem Audio on Demand, wie man so schön sagt, im Podcast-Markt nicht so hört, ist, der schaut wild aus, der Typ. Also ich glaube, Halloween ist Uli sein Haus, das Einzige, wo keiner anläutet, weil sie die geschminkten Kinder mehr vor dir fürchten, wie du vor ihnen, oder?
Wenn ich ein Haus hätte, ja.
Ja. Hast du keins?
Na.
Ich wohne
auf dem Boden.
Herzlich willkommen, jetzt mal ganz, ganz herzlich willkommen dem Uli. Servus, ist schön, dass du in Österreich einmal zugegen bist. Um es den Herren vielleicht kurz zu beschreiben, der Uli hat geile Frisur, recht viel rasiert, viel Piercings, schräges T-Shirt. Was ist das für eine Marke, wenn man sich irgendwas sauteures?
Jeremy Scott.
Nee, das ist eine polnische Marke. Die ersten Marken in Europa war, die so Druck-T-Shirts, also so fotorealistische Druck, die hatten diese Druckmaschine, die dann neu auf den Markt kam und waren sie die ersten. Und die heißt Mr. Gugu und Mrs. Gu.
Mhm.
Wer kennt das nicht?
Promotion. Wie kommt man auf sowas, Uli?
Ich habe das in meinem Facebook Storyline gesehen, dass die eine polnische Marke gibt, die so Sachen jetzt hinkriegt, weil ich sowas anscheinend angezeigt kriege.
Welche
und manche andere Dinge. Und dann habe ich direkt bestellt. Genau. Also ich bin ein guter Kunde, die kennen mich wahrscheinlich auch in Polen.
Du kommst aus der Booking-Ecke und dafür bist du ja bekannt in ganz Österreich. Vor allem aber für eine Marke, die im Bootshaus zugegen ist, die sich mit einem bestimmten Genre beschäftigt. Du betreust die Marke Blacklist im Booking und hast die ja im Bootshaus aufgebaut.
Genau, mit noch einem kleinen Team drumherum, klar. Mit noch Niklas und Niklas und Niklas. wir haben tatsächlich dreimal Niklas im Bootshaus. Genau, aber ich bin so nicht der Erfinder der Marke, aber der Booker. Andere Marken habe ich erfunden, aber tatsächlich haben Niklas und Niklas die Blacklist erfunden. Und genau, ich bin der Booker von der Blacklist, egal wo quasi, weil ja, ich Bass schon immer mochte, fing damals mit der Wobble an im Bootshaus. Das ist schon ewig her, das war so 2010, 11 und da hatten wir schon Excision und Datsik, ich weiß nicht, ob man den Namen noch sagen darf.
Schwieriges Thema.
Zedstead und all die Leute schon.
Warum sollte man den Namen nicht sagen dürfen? Vielleicht kann man da ein bisschen aufklären.
Mr. Toby, erklär's ihm.
Ich habe es nur beiläufig mitgekriegt. Ich glaube, es ist gescheiter, wenn es mir andere verzählt und dafür richtig.
Nein, es gibt einfach Vergewaltigungsvorwürfe von diversen Frauen, die er offstage, backstage getroffen haben und er hat sie mehr oder weniger selber gecancelt durch dieses Verhalten wahrscheinlich, ja, wie er darauf reagiert hat, auf diese Allegations und ja, that's the point.
Man kann ihn nicht mehr buchen, können wir, glaube ich, zusammenfassen. Mhm. Genau.
Aber das ist vielleicht auch ein Thema, über das wir heute noch ein bisschen reden können. So, was kann man denn buchen, was kann man denn nicht buchen? Aus verschiedensten Gründen.
Vergewaltiger nicht.
Das ist mal fix ausgeschlossen. Das funktioniert nicht. Die Frage ist halt dann immer wieder natürlich der Umgang mit Vorwürfen. Es muss ja jetzt nicht zwingend. Genau, schwieriges Thema, kann man aber später auch nochmal thematisieren. Wir sind ja nicht verlegen, dass wir einmal solche Themen aufs Tableau bringen. Aber Uli, man kann schon davon sprechen, du bist eine Legende. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn man dein Alter sagt, du bist Mitte 40 und bist jemand, der mit der Musik da richtig mitgewachsen ist, wie wir uns das erste Mal kennengelernt haben via Telefon. Haben wir gedacht, das ist ja wirklich ein wandelndes Lexikon, der Bursche. Aber es ist vor allem der Bass-Sound, dein Steckenpferd, kann man so behaupten, oder?
Ja, in der Jetztzeit, also, aber früher war es ja Elektro, Indietronic. Und das ist eigentlich das, was ja meine Roots sind als Booker am meisten für mich. Also sprich Boys Noise, Justice, Vitalik, Soulwax, Too Many DJs, Digitalism, Mr. Wazoo. Genau, das ist so damals mein Ding gewesen und eigentlich damit bin ich so richtig ins Rollen gekommen, wenn man so will. Also deswegen, ich verbinde mich mehr mit dieser Szene, auch wenn sie tot ist.
Mit was verdienst du dein Geld jetzt?
Nicht damit. Aber Boys Neues ist wahrscheinlich im Oktober im Bootshaus.
Geil.
Immerhin.
Du verbuchst ja jetzt auch einen österreichischen Artist, der auch in der WG lebt, Toby Romeo, das kann man ja so sagen, vertrittst seine Agenten vertrieblich sozusagen. Was macht jetzt für dich einen guten Booking Agent aus? Was muss denn der mitbringen?
Der sollte vor allem die Kunden kennen, am besten persönlich und über Jahre, dass richtig so eine Art Beziehung entstanden ist und auch ein gutes Verhältnis, weil man den Kunden nicht betrogen hat oder es einfach nicht merkt, dass man ihn betrogen hat. und am besten einfach dann die Handynummer haben von den Kunden und so eine persönliche Bindung haben und einfach dann wissen, was sind die wichtigen Festivals, Clubs, Marken, in welchen Städten was wichtig ist und einfach auch das ganze Land am besten abdecken können, denn es gibt Booker, die sind dann super stark in Ostdeutschland, aber nicht in Westdeutschland oder andersrum und ich kenne die Ost- und die Westdeutschen und das ist tatsächlich, das ist tatsächlich selten, weil ja, da gibt es viele Gründe für.
Wenn jetzt als Veranstalter mal die Sicht des Hausmeisters, wenn ihr mal ganz provokant sagt, wozu braucht es denn überhaupt Booking Agents, warum muss ich denn da Provision zahlen an Leute, die sie eigentlich nur zwischen mich und den Künstler zwängen, was wäre da deine Antwort?
Weil der Künstler Besseres zu tun hat, als sich von den Kunden volllabern zu lassen.
Fact.
Also du machst die Scheißarbeit und seit mehreren Jahrzehnten hat beim Uli keiner gemerkt, dass er die Leute bescheißt.
Jeder hat einen Skill.
Genau, außerdem kann der DJ ja also gar nicht alle Kunden kennen und mit denen allen täglich Kontakt halten, weil das macht ja gerade einen guten Booker aus, dass er mit allen regelmäßig in Kontakt ist. Und dann telefoniert man ja manchmal allein am Tag 3 bis 5 Stunden nur mit Kunden, um eine Bindung weiterhin aufrechtzuerhalten. Und da hat der DJ, der im Studio hoffentlich sitzt, außer er hat Ghost Rider, hat er ja gar keine Zeit für.
Ja, gut zu wissen. Ist ja mal super Argumentation auf jeden Fall. Es kommt jetzt der Herbst, das heißt auch die Clubszene beginnt wieder zu leben in Österreich. Es ist ein bisschen so Usus eigentlich, glaube ich, vielleicht in Deutschland auch, Uli, das wirst du uns so sagen können. Im Sommer haben die Clubs in Österreich meistens zu. Es gibt sehr viele Veranstaltungen, es gibt Festivals, die nehmen da ein bisschen, kann man sagen, die Gäste weg. Die Konkurrenz ist da in der Zeit zu groß. Und es passt ja auch jetzt in den Beginn des Herbsts, dass wir jemanden da sitzen haben von einem Club, wo man sagen kann, das ist eigentlich so das Ziel eines jeden Artists im elektronischen Bereich dort einmal zu spielen. Das Bootshaus hat sich eine große Reputation erarbeitet, ist ja auch in den DJ-Mag. Es gibt ja auch eine Wertung nicht nur für DJs, sondern auch für Clubs. Ich glaube in den Top 10, oder?
Eher Nummer 5, 2 Jahre hintereinander 5, das Jahr davor 6 und das Jahr davor 8. Also allein die letzten 4 Jahre in den Top 10, genau.
Ja. Wunderbar.
Ist aber eine reine Voting Chart, oder?
Genau, also wo man seine Fans über Social Media mobilisieren muss. Mhm. Aber genau, wir haben ja Gott sei Dank super starkes TikTok, der stärkste TikTok der Welt aller Clubs und mit der stärkste Instagram der Welt aller Clubs. Ja, aber das stärkste TikTok der Welt haben wir.
Ja, und ich glaube, so ziemlich die stärkste Brand, eine der stärksten.
Über 100.000 TikTok-Follower jetzt schon und das für einen Club unfassbar. Also die meisten Clubs haben 0 bis 4.000 so eine Art. Ja.
Was macht das Bootshaus aus?
Ich glaube, dass wir ein großes Team haben für einen Club mit verschiedenen Talenten, dass jeder seinen Bereich hat und dass es so ein bisschen wie Justice League ist, dass es hier den Superheld gibt und den Superheld und wenn das alle zusammentut, hast du halt die Justice League und das Bootshaus haben sich so mehrere versammelt, die wirklich gut sind in ihrem Bereich und wir alle die Vision haben, dass nicht nur um Geld geht für jede einzelne Person, sondern um ein größeres Ziel, weil wahrscheinlich könnte fast jeder von uns mehr verdienen, wenn er es alleine machen würde oder für eine andere Firma, die klein, also nicht so groß ist oder so. Aber ich glaube, uns kickt viel mehr, dass wir was Großes schaffen. Und am Ende des Tages wird es sich dann wahrscheinlich noch mehr lohnen, wenn man geduldig bleibt. Und das sieht man ja schon mit den Festivals, die wir haben, Modemarke und so weiter. Man muss nur geduldig sein und dann wird das irgendwann auch finanziell zurückkommen. Ja.
Du beschreibst jetzt aber ein bisschen das Erfolgsgeheimnis des Bootshauses. Wenn man sich jetzt in die Perspektive des Besuchers versetzt, was macht da das Bootshaus aus? Was erwartet einen da?
Ich glaube, was uns unterscheidet, ist, dass die Leute sich völlig gehen lassen können, so wie in Berlin auf Heavy-Metal-Basis, weil bei uns rasten die Leute halt anders aus als in Berlin. Also wir haben auch keine Sperrstunde, bei uns kommt nie die Polizei rein, höchstens als Gast. Klar, also die Leute haben völlige Narrenfreiheit bei uns und flippen völlig aus. Also es erinnert eher wie oft an einem Punk-Heavy-Metal-Konzert bei uns als an eine elektronische Party. Und ich behaupte auch, dass wir der erste Party der Welt waren, wahrscheinlich wo gemoscht wurde, auf einer elektronischen Party, behaupte ich ernsthaft. Ich habe keinen Beweis dafür. Guinness Buch war nicht da.
Gefährliches
Halbwissen. Das ist aber, ja nicht mehr die Besten. Ich habe keinen Beweis dafür.
Aber so lange her.
Felice, wir brauchen, glaube ich, auch die Urban Dictionary wieder gemoscht.
Ja, genau.
Das Moshpit.
Aber das war so lange her auf einer Looniverse, wo DJ Midi, Feeds, Krukas und Layback Luke waren. Also klar, weit über 10 Jahre oder so. Und da war es auch noch nie im Bootshaus. Und da gab es schon längst die Marke Looniland, wo ja diese Indie die Elektro-DJs gespielt haben, so wie Sowax oder Too Many DJs, wie auch immer, Digitalism und so weiter. Und da war das wirklich auch die erste Party im Bootshaus, wo je gemoscht wurde. Und da weiß ich selbst, obwohl ich voll aus der Rock-Szene komme und 100 Mal aber auch in Clubs war, dass ich richtig geschockt war, als es passiert ist, weil ich das noch nie gesehen habe. Und das war für mich revolutionär. Und es war auch voll mein Ding. Und auch Sascha und ich haben das auch ein bisschen vorangetrieben, weil wir halt aus der Rockszene kommen und selber uns wie eine offene Hose verhalten haben auf etlichen Partys. Also wir waren schlimmer als jeder Gast. Und damit haben die, glaube ich, haben wir denen so den Freifahrtschein gegeben, sich völlig daneben zu benehmen, weil wir selber komplett ausgeflippt sind. Und deswegen behaupte ich, dass ich mir echt vorstellen, dass wir auch beim Krukas-Set, also haben Krukas aufgelegt, wo sie auch super neu waren. Und deswegen behaupte ich, das war, glaube ich, echt die erste Party der Welt in diesem Indie-Elektro-Kosmos/Bootshaus. Betreiber benehmen sich schlimmer als die Gäste. Ich glaube, die Konstellation war einfach perfekt für Moschen.
Also du warst Teil des Moschpits demnach.
Schnell dann, ja, und auch Stage-Diving war früher bei mir Tradition, auch tatsächlich einmal zeitgleich mit Skrillex. Skrillex links am Pult, ich rechts und beide zeitgleich reingesprungen.
Sag nochmal Skrillex, bitte.
Was?
Sag nochmal Skrillex.
Skrillex.
Aber darf ich da kurz nachhaken, Uli? Mir kommt vor, bitte korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber hat nicht das Bootshaus sogar mal vor nicht allzu langer Zeit ein Posting gemacht, das nicht mehr gemoscht werden darf?
Das war wahrscheinlich ein Fremdveranstalter, ich glaube Hardstyle, der eine große Marke hatte in Deutschland, also Musical Madness. Okay. Und der mag Moschen nicht auf Hardstyle-Partys. Und weil er Fremdveranstalter ist, hat er das Recht zu sagen, ich will, dass nicht auf meiner Party gemoscht wird.
Das ist aber eine sehr, sehr, sehr dünne Argumentation. Ich mag es nicht, oder? Und vor allem, wie wird es exekutiert? Jetzt gehen wir mal in die Hypothese rein. Es wird gemoscht, wie du so schön sagst. Was passiert dann?
Ich glaube, da wird am Mikrofon kurz was gesagt, aber
ich glaube,
die Leute denken
Achtung,
sich,
Achtung.
Ja, leck mich am Arsch, denken die sich, glaube ich. Und ich, genau, also so ein bisschen geht schon in die Richtung, ihr dürft keinen Spaß haben. So, finde ich. Mhm. Genau. Also schwierig. So, ja. Weil wenn die Leute moschen wollen,
ja, kannst du nicht auch
wollen sie moschen.
Lass so. Die Leute moschen.
Und so, solange sie nicht irgendwie zu Ricardo Villalobos moschen, ist
down,
alles...
Down-Tempo-Mosch-Set.
Genau.
Ja, geil.
Ist, finde ich, alles in Ordnung. Ja, also okay. Es gibt nur Künstler, wo ich wirklich sagen würde, ey, das ist nicht okay.
Du hast jetzt einige Varianten. Letztes Mal haben wir über den Schlagerstrudel gesprochen.
Ah, ganz groß.
Das ist eine Art Mosh-Pit für...
Circle Pit für Schlagerfans, ganz groß. Mhm.
Ah. Du, apropos Krugers, kannst du dir erinnern, ja. Felice, du hast da mal ein Interview gegeben, dem ORF beim Electric Love.
Okay.
Ich glaube, es war das Jahr 2014.
Jetzt muss
it was at this moment when he knew he fucked up.
Genau, da ist die Reporterin da schon mit Gummistiefeln. Ich glaube, es ist in dem Beitrag hauptsächlich darum gegangen, dass in Salzburg die Gummistiefeln ausverkauft sind. Und da hat Krugers gerade zu spielen begonnen im Hintergrund und du hast das Interview gegeben und das war ein monotoner Sound über 10 Minuten. Dann war das Interview durchdrungen auf extremst negative Art und Weise. Also Krugers war jetzt nicht so dieses Booking-Highlight, das ich aus 10 Jahren Electric Love jetzt auf meine Pinnwand pinnen würde.
Aber das war dann, glaube ich, schon, wo sie natürlich eine Weile...
Ja, ja, das war
immer... Die haben sich ein bisschen geändert. Ja, der eine ist ja auch weggegangen. Die waren ja ein Duo und dann war auf einmal einer da. Aber ganz am Anfang war es ein spannender Act, genau.
Das war ein Failbooking. Uli, dein beschissenstes Booking ever. Und jetzt komm nicht mit irgendeiner lahmen Anekdote, sondern jetzt muss richtig Stopp werden.
Ja, also, ja, beschissen, lustig.
Im Bootshaus, Spoiler.
Wahrscheinlich Funk Agenda.
Ja? Den habe ich richtig gefeiert.
Ja, der war mal, im Bootshaus habe ich halt dahin gebucht und dann bin ich auf Toilette gegangen, da hatten wir noch keine Backstage-Toilette, lange her, wie ihr merkt, auch wieder. Und dann stand er auf einmal neben mir an der Toilette und da dachte ich so, der muss doch auflegen. Hat mich etwas gewundert. Dann bin ich ins DJ-Pult gegangen, da war er noch immer nicht da. Dann kam er irgendwann verspätet, das war so ein 12-Minuten-Track, glaube ich. Und dann hat er sich, als er zurückkam, mit dem Rücken zum Publikum gestellt für so 10 Sekunden. Hat dann wieder zum Publikum geschaut, dann geschrien ganz laut, das Publikum angeschrien, irgendwas, was man nicht verstanden hat, hat sich dann wieder umgedreht, wieder eine halbe Minute mit dem Rücken zum Publikum, sich wieder hingestellt, das Publikum wieder angeschrien, hat dann auf einmal voll laut angefangen zu brüllen und ist aus dem DJ-Pult rausgerannt und dann komplett aus dem Club und ist nicht wiedergekommen.
Okay.
Oh, der war,
Win-win-Situation wahrscheinlich.
Der war weg.
Ja.
Also der war, hat auch noch
der hat
Minuten
aber,
auf der Uhr gehabt eigentlich, DJ-Set. Und danach, genau, ging es im Hotel anscheinend weiter. Ja. Aber
was war das Problem? Also die
Drogen.
Menschen im Bootshaus haben seine Kunst nicht verstanden? Oder was war
es? Also das ist, der hat da im Nachhinein dann, glaube ich, einen Zug machen müssen und so. Der war
nach dem Bootshaus, ja.
Wahrscheinlich straight in die Betty Ford Klinik.
Ist er gerannt, ja.
Ja, aber der hat echt ernsthafte Probleme dann gehabt. Aber
es klingt in dem Moment schon so, als hätte er welche gehabt, ja.
Ja gut, es kann aber jetzt immer nur Show sein. Also das, von dem her ist jetzt...
War eine gute Show.
Als ob du noch nicht...
Vor allem bin ich dann auch rausgerannt und dann zu den Türstern hin und so, ey, wo ist der hin? Und der so, wer? Ja, dieser Typ, ja, der Typ mit so kurzen Haaren, der was älter ist, genau. Und ich so, das war der DJ und die Türsteher, echt? Und die so, ja, der ist die Straße darunter gerannt. Ich so, was? Und
okay.
War
ja. Ja, ich hab auch eine Frage, ich habe auch eine Frage. Was war...
alle guten Dinge sind fünf.
Fünf, genau. Was war das lukrativste Booking für dich jemals? Wo es richtig Asche geregnet hat. Wo du dir dachtest, fuck, das war jetzt echt einfach.
Jetzt bin ich reich.
Ja.
Boah, da gab es schon einige. Aber natürlich im limitierten Club-Kosmos, weil genau so viele am Anfang bei uns so günstig gespielt haben, selbst so Riesennamen. Und dann ist es jedes Mal lukrativ, kann man sagen. Also wenn Superstar für 10.000 Euro dann bei einem Spiel, sage ich mal, dann ist es, wenn man einen nächste Woche eine sehr lukrative Party. Aber welche ist es?
Du Ulrich.
Ist es Stella Bossi oder ist es Morten? Verrate ich das?
Stella Bossi, glaube ich.
Könnte sein.
Ja, Morten macht dich nicht reich.
Stella Bossi geht auch ziemlich auf gerade.
Ja, wird ausverkaufen, vorverkauf. Ja.
Unreal. Oder was ist das für Wandstadt?
Nee, einfach Stella Bossi im Bootshaus.
Okay. Da gibt es überhaupt jetzt eine interessante Community, eigentlich die Fans dieses Sounds. Das ist, ich würde sagen, das ist jetzt nicht super kreditibler Techno, sondern geht es um eher so ein bisschen mit einem Twinkle in the Eye. Sie feiert ja den Sound extrem, die geht ja auch super ab dann dahinter und macht da, also man muss sagen, die ist eigentlich im Instagame auch richtig groß. Ich glaube, die hat 1 Million oder so, also das ist richtig irre. Mhm. Aber die Fans und auch sie kommen in SM-Klamotten. Ist das ist so gang und gäbe momentan, oder?
Ist der Trend bei Jugendlichen, vor allem Frauen, wenig tragen und Lack. Finde ich schlimm natürlich.
Wahrscheinlich.
Das vor allem das wenig tragen.
Ja.
Ist nichts für mich.
Okay. Das verstehe ich.
Geht's euch auch so, Jungs?
Definitiv.
Uli, du kennst mich. All black, everything. Nie zu viel, nie zu wenig.
Wenn ich jetzt ein bisschen die wirtschaftliche Seite des Bookings betrachte, dann funktioniert es ja meistens so, es gibt den Künstler in einer sehr klassischen Konstellation, dann gibt es den Manager und dann gibt es meistens einen Booking Agent. Und der Booking Agent ist mit einer Provision, mit gewissen Prozenten an der Gage, an dem Booking, das er vermittelt, beteiligt. Wenn jetzt gemein wäre, würde ich als Veranstalter ja eigentlich sagen, von der wirtschaftlichen Perspektive hast du sehr, sehr wenig Interesse daran, dass die Gage niedrig ist, sondern eher das Gegenteil.
So ein Zwischending, weil die Shows ja stattfinden müssen und das ist erstmal eigentlich das Wichtigste, dass Shows stattfinden. Natürlich nicht unter einem bestimmten Preis, aber eigentlich, dass der Künstler tourt, ist noch wichtiger. So, natürlich gibt es dann irgendwann einen Punkt, dass der so erfolgreich, der Künstler, dann reichen 6 Gigs im Jahr und dann relativiert das alles, aber solange dieser Punkt nicht erreicht ist, ist das wichtigste Ziel, dass deine Künstler auf den wichtigen Marken spielen und Shows haben. Und deswegen finde ich, ist das immer so ein Kompromiss zwischen vielleicht mehr als was der Kunde zahlen will, aber nicht so viel, dass der Act dann keine Show hat. Ja. Irgendwo genau in der Mitte. Ja.
Also wenn du jetzt bewerten müsstest, auf welcher Seite bist du eher? Auf der des Promoters, des Veranstalters oder eher auf der Seite des Künstlers?
Eigentlich bin ich in der Mitte, weil ich ja genau diese Einstellung habe, dass die Shows stattfinden sollen. Das primäre Ziel ist, dass ich nicht so übertreibe, dass sie nicht stattfinden. Also bin ich genau in der Mitte, weil natürlich viele Kunden am Anfang zu wenig zahlen wollen, was ja auch okay ist. Manche wissen es ja auch nicht besser, ist ja auch klar. Aber deswegen bin ich eigentlich in der Mitte, auch weil ich von beiden Welten komme. Weil ich ja auf der einen Seite Booker bin, auf der anderen Seite wo selber 100 Jahre Selbstveranstalter war, wo ich nur die Eintritte bekommen habe und dann Bootshaus und so weiter. Also ich kenne beide Seiten gleich gut und deswegen habe ich da vielleicht auch so ein Verständnis für. Aber ich glaube, es ist im Sinne des Künstlers, dass die Shows stattfinden und nicht, dass ich andauernd sage, ja, hat nicht geklappt, ich wollte zu viel Geld. Ja.
Verstehe.
Oder Tobi?
Alles gut.
Also, schwierige Situation. Aber Uli, du hast einen relativ großen Roster mittlerweile an Künstlern in deiner Agentur Bookings. Feierst du die Musik aller deiner Künstler?
Nee, ich höre zu Hause was ganz anderes. Also als alle Künstler, auch was alles im Bootshaus stattfindet, alles. Ich höre nichts privat davon.
Das ist ein bisschen so, wie wenn du so Prostituierten sagst, schlafst du mit deinem Mann auch manchmal? Oder?
Obwohl ich eine riesen Musiksammlung habe.
Was für Musik hörst du, Uli?
Also ein riesiges Spektrum, aber der Großteil, ich habe über 7000 CDs im Originalalben und davon sind weit über 4000 Rock. Dann ist 1000 ungefähr Hip-Hop und der Rest ist abstrakte Elektronik tatsächlich. Also ja, anspruchvollere Sachen, die gar nicht bei ganz wenigen Festivals überhaupt stattfinden, weil es eher so Hörmusik ist und teilweise da auf andere Labels, also hat gar nichts mit der DJ-Welt quasi zu tun. Genau, und davon ist der Rest meiner Sammlung dann was auch immer, 2000 oder was auch immer.
So. Aber das heißt doch, du siehst deinen Job rein business-orientiert. Also du bist kein Fan deiner Künstler.
Doch, weil ich, also jein, weil ich ja gerne ausgehe und auch schon immer. Also ich zum Beispiel, ich höre ja sehr doll gerne Rock, wie gesagt, ich kenne mich echt aus, aber Rockpartys sacken total, also weil die Leute gehen immer nur auf die Dancefloor, wenn der Song läuft von der Band, die sie hören. Mhm. Und dann tanzen sie und dann, wenn der nächste Song ihnen nicht gefällt, gehen sie wieder von der Tanzfläche. Das, also gar keine Feierkultur, die mir zusagt. Also bin ich direkt mit 18 schon in elektronische Clubs gegangen. Also habe ich ja einen Bezug zu der Kultur und zum Tanzen und zum Feiern. Und deswegen habe ich schon einen Bezug, weil ich ja merke, wo geht die Post ab und okay, wo sacken die Partys. Mhm. Und natürlich wüsste ich nicht, ob ich so happy wäre, in der Gänze zu sein, wo ich immer höre, boah, die Party war voll lame mit meinem DJ, so, das wäre vielleicht problematisch, aber ich bin ja irgendwo in der Mitte, weil ich ja primär nur auf elektronische Partys ausgehe und nicht auf Rockpartys, weil die halt scheiße sind, obwohl die Musik, die da läuft, mehr Songwriting ist und eigentlich auch mehr Tiefe hat oft, aber die Partys sind halt uncool.
Aber zusammengefasst, die Stimmung ist wichtiger als der Sound.
Die Zufriedenheit der Gäste und die Atmosphäre beim Gig, so als ob das einfach sagt, ey, was für eine geile Party. Und dann muss ich die Musik gar nicht so mögen, wenn die Party geil ist, weil das spüre ich dann. Und ich bin lieber bei einer Party, wo ich die Musik ganz schön scheiße finde, aber die Party geil ist, als beim Act, wo ich die Musik geil finde, aber die Party total scheiße ist, weil die Leute keinen Spaß haben. Mm, so, das wäre ja so wie meine abstrakte Elektronik-Acts, die ich höre. Wenn ich in das Bootshaus stecken würde, wäre das ein Desaster. Und dann könnte ich vielleicht sagen, ey, boah, so intellektuell und boah, so komplex den sein Elektronik. Und die Gäste würden alle nur sagen, boah, was für ein Horror. Ja. Würde ich dann Spaß haben im Bootshaus? Nee. Würde ich sagen, boah, da habe ich aber ein Fehlbooking gemacht.
Ich bin extrem privilegiert und der Uli ist eine unfassbar arme Sau, weil ich kann die Musik hören, die mir taugt und die Stimmung ist auch geil.
Ja, meine elektronischen Acts machen leider keine Stimmung, die ich privat höre.
Ja, vielleicht ändert sich das ja nochmal. Aber was der Felice, glaube ich, so ein bisschen rauskitzeln möchte, ist, wo ist denn die Grenze? Jetzt nicht vom finanziellen Punkt her, sondern wo hört bei dir deine Bereitschaft auf, einen Künstler zu vertreten?
Also
inhaltlich.
Mir wurde ein Künstler letztens angeboten in Deutschland von einem erfolgreichen Ghostwriter-Duo aus Solingen. Und der Act hat
kann man sagen, wie die heißen, die Ghostwriter?
Also als Act heißen sie Tubenberger. Und die auch sogar halbwegs, genau, erfolgreich sind und so. Also Tech-House-Act, Ewigkeiten schon. Und die sind da auch in einem Act dran und so weiter, genau. Und der wurde von Major Label gesigned und auch ziemlich, dass die dahinter stehen. Aber die Lyrics sind so platt, also Wahnsinn. Es geht nur um eine Sache und die fängt mit F an. Ja, und endet mit N. Ja, genau.
Fische.
Primär, genau. Und obwohl ich weiß, dass ein Major-Label darauf voll dran glaubt, auf so, weiß ich jetzt nicht, Mallorca-Ebene, was auch immer, also richtig Trash, so, habe ich direkt gesagt, forget it, so, selbst wenn die Stars werden, bin ich raus, weil das geht zu weit.
Du magst ficken nicht.
Nicht mit den Mädels, also wenn die hübscher gewesen wären, dann vielleicht, aber...
Okay, wir werden den Act revealen irgendwann mal. Aber jetzt Stichwort Mallorca, es ist ja jetzt, sagen wir mal, Thema Megapark so. Sie haben es jetzt geöffnet, der elektronischen Musik und immer mehr Acts, sagen wir mal, mittelgroße Acts spielen im Megapark so. Ist es für dich eine Red Flag, so pun intended, aber dass sie noch mit dem Bootshaus spielen oder...
Ne, der Uli hat ja wen hin verbucht, jetzt haben wir vor kurzem.
Nochmal Lotze.
Blaster Checks, oder?
Ja, und auch so auf eine Art und Weise auch, oh ja, nee, Ostblock stand mir auch klar. Mhm. Und also ein bisschen ja auch HBZ, da war ich dann ja auch schon involviert, genau. Ich finde, man muss immer den Act angucken und dann bewerten. Und natürlich haben etliche Acts nichts im Megapark zu suchen. Ja. So, also selbst wenn die den wollen würden, weißt du, muss man sagen, nee, das geht nicht. Aber es gibt welche, wo es geht und das ist ja völlig legitim auch, aber das ist dann, natürlich sind die Acts, die vielleicht nicht perfekt in den Megapark passen, die optimalen Bootshaus-Bookings, aber man kann nicht alles über einen Kamm scheren und da gibt es auch Ausnahmen, aber so würde ich das bewerten.
Aber bist du gemäßigter geworden im Laufe deiner Karriere? Du warst doch sicher früher mal so,
hier, Base.
Spielst du hier, spielst du hier nie wieder?
Nee, eigentlich nicht, weil am Anfang irgendwie das gar nicht Thema war, weil ich so alternativ gebucht habe, dass da gar, die haben ja gar nicht, die haben dann im Icon in Berlin gespielt und was weiß ich, in übelen, gefährlichen Hamburg, also wirklich alternativ und deswegen war das gar kein Thema, weil das eine alternative Szene war und ist halt so, es spielt ja auch nicht eine alternative Indie-Rock-Band auf einmal, ja, auf Schlager-Festival, ja, auf der Bühne oder so. Und dann, als ich das beruflich gemacht habe, musste ich akzeptieren, dass ich nicht meinen eigenen Geschmack mit reinbringen kann. Und ich bin auch nicht die Coolness-Polizei, sondern
ja. Das stimmt.
Ja. Und deswegen geht es eher darum, was wollen die Kids sehen? Ja. Das ist so der primäre Gedanke. Und wenn die Kids das geil finden, dann habe ich das als Opa zu akzeptieren. Vor allem, wenn ich damit Geld verdiene, dann kann ich froh sein, dass ich als Opa Geld verdiene mit was Kids sehen wollen. Und dann, dann halte ich mich da raus. Dann, wenn die das jetzt gut finden, dann finden die das jetzt gut. Ich muss es zu Hause nicht hören, natürlich nicht. Aber ich muss nicht darüber urteilen, so, weil.
Aber Manuel, vielleicht ist das eine Frage an die, wie siehst denn du das? Ist das ein Red Flag für die aus der Veranstalter-Sicht, wenn jemand Shows im zum Beispiel Megapark spielt?
Nein. Also ich unterschreibe das eigentlich ziemlich, was der Uli sagt, das kommt halt auf den Brand an, auf den Act an. Also für HBZ passt das ja, ohne jetzt da despektierlich sein zu wollen. Blasterjacks, ja, also Uli, nichts gegen dein Act grundsätzlich oder gegen dein Roster, aber das ist halt so ein EDM-Act, der ist halt in der Big Room-Zeit gewachsen und seitdem geschrumpft und ja, ich glaube, dem geht es halt, in Blasterjacks geht es wohl eher darum, jetzt einmal eine Gage abzusahnen. Ich glaube, der ist jetzt auch nicht bei jedem EDM-Festival gesetzt, aber Tobi, wenn du mich fragen würdest, ob du im Megapark spielen solltest, jetzt aus deiner Perspektive würde ich da eher abraten. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass ihr als Electric Love dann sagt, dieser Tobi Romeo, der hat im Megapark spielt den Buch jetzt nicht mehr deswegen, aber es ist halt ein Teil des Image, das du bildest und ein Teil der Marke als Künstler und ich sage mal, wenn das so unerwartet kommt, wie es bei dir kommen würde, würde ich da eher davon abraten. Es gibt aber durchaus Acts, die sind, finde ich, dort gut aufgehoben und das ist ja auch keine Schande, sondern das ist ein seriöses Business in Wahrheit.
Ja, deren Hauptziel ist, glaube ich, auch einfach, dass Leute dann so Kopf ausschalten und Spaß haben so und das Leben genießen und das
Konzept ist eh oft sehr ähnlich, aber halt auf eine andere Art und Weise mit einer anderen Intensität vom Polytoiden oder weniger. Ja. Apropos Geld, du hast vorhin gesagt, du hast über Geld geredet. Wie viel Geld hast du, Uli?
Wo?
Generell, wenn du alle Werte jetzt zusammenzählst, bist du reich geworden durch Bookings?
Das muss man ja definieren. Also wie definiert man das mit den
wie viel Geld?
Standardgehalt eines sagen. Deutschen?
Wie viel verdienst du im Jahr?
Das soll ich hier jetzt sagen, oder?
Natürlich, wir sind offen, wir sind in Österreich. Das ist jetzt komisch, dass du das nicht sagst.
Da redet ihr drüber?
Ja klar, wir sind auch ein Business-Podcast.
Ja. Warte, ich kann da mein Konto mit George hast das bei mir. Also?
Ja, aber jetzt über 1 Million oder unter 1 Million?
Ich?
Ja.
Weniger natürlich, klar.
Im Jahr?
Okay. Ja, klar.
Ja. Du Armer. Ja. Ja. Das überrascht mich jetzt.
Aber ich arbeite dran. Danke, ja, Tobi.
Tobi Signing regelt.
Ja, natürlich. Ich meine, irgendwo muss die Kohle herkommen.
Nein, ich glaube, dass es den Leuten schon sehr oft darum geht, auch ein bisschen abschätzen zu können, wie viel man verdient. Die Frage war natürlich jetzt ein bisschen satirisch und ein bisschen provokant.
Ja, aber es ist natürlich viel mehr als ein Durchschnittsgehalt in Deutschland. Das kann man ja einsehen auf jeden Land der Welt. Am meisten verdienen sie in Monaco im Schnitt. Dann war, glaube ich, Luxemburg und Norwegen danach irgendwie sowas. Aber Deutschland ist so okay dabei, aber man muss es damit natürlich vergleichen und wenn man das damit verdient, ist es natürlich mehr. Aber ob man das dann schon als reich definieren würde, hängt von der Person ab.
Naja, so bestimmt
Leute, die würden sagen.
Ja. Du reich bist, weil da kommt immer die besonders tolle Antwort auf die Frage, bist du reich? Ja, ich bin reich an Liebe und Erfahrung und so weiter. Das meine
ich. Also ich habe 7000 CDs, also arm kann ich nicht sein.
Aber
was hat der Günther Jauch gesagt auf die Frage? Wie war das, Günther Jauch, Moderator der Millionenshow, der deutschen Millionenshow, das heißt, wer will Millionär, glaube ich, da? Brauche ich Langnese bei uns Eskimo, schon langsam schaue Blicke durch bei dem ganzen Deutschland-Österreich-Thema. Der ist gefragt worden, ja, was würden Sie denn mit der Million machen, wenn Sie gewinnen? Dann hat er kurz überlegt und hat er gesagt, zu den anderen legen.
Ja, geil.
Geil, gut.
Nice.
Werbung.
Also liebe WG-Bewohner, wie sinnvoll ist es denn, sehr viel Alkohol in kurzer Zeit zu trinken? Auf jeden Fall super wichtig, dass man verantwortungsbewusst mit Alkohol und dem Konsum des eben solchen umgeht. Wenn man jetzt aber den Biergeschmack zum Beispiel gern mag und sich mal vornimmt, so wie ich zum Beispiel Montag bis Freitag mal eher auf Alkohol zu verzichten oder in bestimmten Phasen auf Alkohol zu verzichten, dann muss man jetzt zum Abendessen nicht auf den Biergeschmack verzichten. Früher war es immer ein bisschen schwierig, dass man ein alkoholfreies Bier kriegt, das ja wirklich so den Anforderungen gerecht wird in Bezug auf Geschmack. Die Zeit ist vorbei. Heineken 00, geiles Produkt, bietet da wirklich einmal Möglichkeiten. Es wäre echt komisch. Ich meine, wie oft macht man das zum Beispiel, wenn man im Office sitzt und zum Mittag isst, dass man dazu ein Bier trinkt?
Ja. Das wäre wirklich komisch, ja.
Also so ganz passend tut es nicht. Im aber Falle von Heineken 00 geht es aber. Und das finde ich ist eine feine Alternative dazu. Ich kann es auch nur jedem empfehlen. Wenn man mal eine gewisse Dauer auf Alkohol verzichtet, kommt man erstens einmal dann drauf, wie wichtig ist es einem denn eigentlich und möchte man, dass es einem so wichtig ist. Und der zweite Punkt ist halt natürlich auch, wie schnell sich gesundheitlich dann was ändert. Und das geht schon ziemlich zackig und ich finde, Heineken 00 bietet da einfach eine super Option, einen getränketechnischen Begleiter, genau für diese Phasen, zum Beispiel Montag bis Freitag, kann man sich ja einteilen, wie man möchte und kann das einmal genießen. Zum Beispiel aber auch vor dem Gig, wenn man sagt, ich mag vor dem Gig oder während dem Gig oder danach nichts Alkoholisches trinken, bietet das wirklich eine gute Alternative. Heineken 00, geiles Produkt von unserem Partner Heineken. Cheers.
Cheers. Werbung aus.
Hey Jungs, ich war unterwegs. Jetzt was hören.
Wo warst du?
Ich war in München. Ist ja gar nicht so weit weg was von Salzburg. Ich habe mir das Superblum angeschaut. Das ist echt wirkt sehr konstruiert da jetzt mein Auber vom Geist. Okay. Also, ich habe es
eben letztes Mal schon gesagt.
Wäre ja schon angekündigt. Ich habe mich auch mit dem Uli schon ein bisschen über das Festival unterhalten. Der Uli hat es jetzt auch nicht so gekannt. Ist ja auch das erste Mal. Wird veranstaltet von Good Life. Die zeigen sich auch verantwortlich für zum Beispiel eine Marke wie Lollapalooza in Berlin, setzen die um, wo ja auch der Uli HBZ hin verbucht hat. Das ist für mich so ein bisschen der Ritterschlag, auf so einem Lollapalooza zu spielen als HBZ. Das ist schon was, wo man sagt, wow, ja, das ist richtig, richtig gut.
Ausbockschlamm hatte ich da aber auch schon.
Ja, also das ist für mich so, na, Ritterschlag auf jeden Fall. Und jetzt gibt es da in München das Superblum, hat das erste Mal stattgefunden und ich sage es euch mal, allein die Location ist irre. Wirklich wahnsinnig geil.
Wo war das?
Olympiapark in München. Das ist so, erinnert mich ein bisschen an den Park in Boom, wo das Tomorrowland da stattfindet. Ich glaube, Deschore oder so heißt der, in dem kleinen Vorort von Brüssel. Uli, du bist ja in Brüssel in die Schule gegangen. Hast du so Deschore?
War ich noch nie.
Okay, naja dann. Aber wunderschön, geil angelegt, bietet wirklich alles an Infrastruktur, was man sich eigentlich als Festivalveranstalter wünscht. Ist auch super ästhetisch mit einem kleinen Teich, wo man sich sogar während dem Festival so kleine Ruderboote ausleihen kann. Also wirklich richtig, richtig cool. Line-up voll Crossover von Kraftklub über Calvin Harris, alles da. Und war eine feine Experience. Felice, es gibt da sehr viele Leute aus deinem Umfeld, die dort waren. Was ist dir so berichtet worden?
Auch sehr, sehr positiv, obwohl des Regens. Es haben keine Leute gäbe es gesucht beim Eingang. Das Einzige, was ein bisschen negativ aufgefallen ist, war das Programming, also Timeslot-mäßig. Weil wenn du an Acts komplett sehen wolltest, hast du hundertprozentig an von den anderen großen Acts versäumt. Mhm. Weiß nicht, wie du das gesehen hast.
Ähnlich, das hat meistens so ein bisschen den Crowd-Management-Hintergrund. Man muss ja immer darauf achten, dass die Kapazitäten von einem Festival gut verteilt werden, dass keine Bühne overcrowded ist. Was vielleicht auch ein bisschen ein Fehler war, war, dass immer natürlich der letzte Act war der Hauptact. Da, glaub, bis 23 Uhr hat es gedauert, bis 22 Uhr. Das war halt an dem Tag, wo ich dort war, Calvin Harris. Und das ist dann die einzige Bühne, die noch offen ist und bietet aber nicht Platz für alle Festivalgäste. Es hat zur Folge gehabt, dass viele zu Calvin Harris wollten, die dann nicht mehr rein konnten. Ich bin gerade noch reingeschlüpft, wirklich im letzten Moment. Und dann auch wieder früher gegangen, weil der Sound im Olympiastadion dann auf den Rängen nicht so wahnsinnig geil war. Calvin Harris übrigens vom Set, super schräg. Der spielt halt seine ganzen Radiohits, ja, die man kennt. Und dann aber immer haargenau derselbe Drop. Also es war vom Aufbau vom Set.
Im Original, oder wie?
Also ja, da, ja. im Original und dann hat er sich jetzt so Edits gebaut, wo immer, also Summer zum Beispiel, und dann kommt immer selber wirklich haargenau der selbe Job. Hat mich sehr überrascht, wie einfach das aufgebaut ist. Das kann man vielleicht unseren fleißigen DJ-WG-Hörerinnen und Hörern jetzt auch sagen, Calvin Harris ist schon einer der elektronischen Acts, der am meisten Kohle nimmt, der noch spielt. Also ich glaube, da werden so ja fast achtstellige Gagen da kolportiert.
Aber da frage ich mich auch immer, wie das zustande kommt, weil Calvin Harris
ist, glaube ich, siebenstellig, Entschuldigung,
die Dollarzeichen, ich brauche diesen Harris.
Also ich schätze Calvin Harris sehr als Produzent und Songwriter. Super cooler Typ, also und arge Kunst, was er macht. Aber ich würde, glaube ich, nie als Konsument, als Normalo jetzt sagen, boah, Calvin Harris spielt, da muss ich hin.
Es ist so schräg, gell? Das haben wir nämlich auch ein bisschen diskutiert vor Ort mit Leuten, mit denen ich dort war. Aber wenn mir jetzt Calvin Harris unterkommen würde, gell? Also wenn jetzt der David Guetta da draußen vor der WG vorbeigeht, dann wissen wir alle, das ist der David Guetta, ganz klar. Mhm. Wenn das beim Timmy Trumpel passiert, same. Wenn jetzt der Skrillex da vorbeispaziert, genau das Gleiche. Aber bei Calvin Harris kann es durchaus sein, dass der inkognito überall herumläuft und kein Schwein weiß, wer das ist. Das ist ein hübscher Mann.
Absicht, das ist alles. Also meines Erachtens ist das einer von den Acts oder von den wenigen Acts, die es richtig gemacht haben, weil er hat super, unglaublich guter Produzent, kann sehr gut mit Industriegrößen arbeiten, wie wir alle wissen, aber der hat einfach sich dazu entschlossen, dass er diesen Zirkus nicht mitmacht, dass er diesen großen Touring-Zirkus einfach für sich lasst so. Er lasst es zahlen, wenn es jetzt, weiß nicht, Las Vegas-Shows sind oder Ibiza-Shows, aber sehr, sehr wenig, so wie der Uli vorher gesagt hat. Da reichen halt auch dann 6 im Jahr, weil wenn die alle über 1 Million sind.
Und also bei meinem Lebensstil reicht einer, aber der muss stehen.
Okay. Sympathisch wie eh und je. Hausmeister müsste man sein. Na, aber ich glaube, er hat sich einfach diesem Zirkus nicht hingegeben und ich glaube, er führt durch das, für, wie soll ich sagen?
Er wirkt entspannt.
Ja, es ist,
aber aus der Veranstalter-Sicht, warum buche ich einen Calvin Harris? Ist das dann so Balls-Showcase?
Da müsste man den Klaus Leutgeb jetzt endlich erreichen, um diese Frage beantworten zu können.
Ich würde wissen, ist das, hey, ich die dicksten Eier, ich buche Calvin Harris nur, weil du nicht leisten kannst? Oder
halt, stopp, ja, jetzt. Ich möchte auf die Frage antworten. Ja, genau, das war es beim Klaus Leutgeb. Der Klaus hat 2015 am Lake Festival wirklich das allerärgste Line-Up geballert, das man sich vorstellen kann. Mhm. Der Uli und ich haben uns übrigens erst nachher kennengelernt. Wir haben uns 2015 noch nicht gekannt. Und für den Uli war sogar dieses Line-Up ein Begriff. Das war das weirdeste und dekadenteste Line-Up. Das hat sich bis zum Uli, bis zum Bootshaus, hat sich die Kunde rumgesprochen, dass das verrückt ist.
Dass Österreich durchdreht.
Aber das ist aber nicht positiv wahrgenommen worden. Oder das ist jetzt nichts, wo man sagt, wow und toll und da endlich passiert was, sondern eher Größenwahn, oder?
Ja, Verwunderung so. Was ist denn da los? Was ist deren Ziel? Ja.
Sommer!
Also man hat, ja, war ja so, wow, was ist da los? Ja, aber verstehen
dann,
wir nicht.
Es ist da die Mischung.
Kommt da ganz Österreich hin?
Ja, es so ist dann die Mischung aus, sind die doof oder gibt es da richtig Kohle zu holen, oder?
Ja, wie soll das funktionieren? So, genau, Fragezeichen, genau. Aber
ja. Also, wenn du jetzt mich fragst, Tobi, als Veranstalter, was gibt es für einen Grund, Calvin Harris zu buchen? Es ist schon ein cooler Name, das braucht man jetzt nicht abstreiten. Und ja, der hat Hits noch und nöcher. Ja? Also fast 60 Millionen monatliche Streams auf Spotify, das ist jetzt was, da sucht man seinesgleichen ziemlich vergeblich. Ich glaube, mehr als 5 Artists im elektronischen Bereich schaffen das nicht weltweit. Aber am Ende, glaube ich, ist es ein Investment, das sie nicht rechnet.
Das glaube ich nämlich auch.
Weil, so wie es der Uli vorher gesagt hat, es ist dann letztendlich die Show vor Ort, die es ausmacht. Und die hast du beim Calvin Harris nicht. Weil er spielt halt einfach seine Tracks. Ich kann mich nur erinnern, ich war am Lake Festival. Ich bin da hingefahren und wollte einfach Calvin Harris sagen. Und haben mir gedacht, okay, die haben irgendwie vorher nur 15 Minuten umbaut, weil sie irgendwie zwei so halbschwindelige LED-Panels eingeschoben haben, damit da irgendwie eine Pause ist. Und dann fängt er halt an und du denkst, okay, jetzt irgendwie Grand Opening, da. Es war original Click Play.
Nicht einmal,
sondern die Extended Version auf Anfang spielt.
Echt, oder?
Fact.
Okay.
Und ich wollte ihn übrigens noch nie sehen.
Ja.
Ich war sogar schon auf dem Festival, wo er gespielt hat, und dann bin ich nicht mal zu der Bühne gegangen.
Was war das? SMS?
Ja. Genau, und da war ich einfach in einer anderen Bühne, was mir so egal ist.
Ja, gut, Uli, du bist so viel länger wie in dem Game, dass das für die einfach... Also,
nee, ist halt, weil ich weiß, wie das Ergebnis ja. ist und ich wüsste, dass es nicht meins ist. Ja, so, genau.
Aber einfach interessenshalber ja. wollte ich sehen, wie das dort abläuft bei dem damals sicher größten elektronischen Act, den du irgendwie für Kohle buchen
ja.
kannst.
Ja.
Aber es ist nach wie vor, also mir ist auch noch nicht ganz klar, ob diese Gage, die damals in Österreich bezahlt wurde, ob das nicht völlig outstanding und overpaid war, weil einfach damals das Lake Festival unbedingt den Calvin Harris haben wollte und alles dafür bezahlen wollte, oder ob das wirklich eine international gängige Gage ist. Man muss ja sagen, der Uli vom Calvin Harris, der David Lever, ist so einer der ärgsten Agenten, die man sich vorstellen kann in dem Booking Game. Vielleicht kannst du das ein bisschen besser beschreiben, Uli, aber das ist so richtig, das ist auch hart. Der Knochen, der Typ.
Ja, aber deswegen probiere ich solchen Sachen dann ja auch manchmal aus dem Weg zu gehen, wie diesen Act, weil ich habe ihn auch als Festival-Booker von großen Marken nie vorgeschlagen. Also, weil ich dann ja das Line-Up in Anführungszeichen mitbestimme. Und ich habe ihn noch nie überhaupt, wo ich die Mainstage gebucht habe, bei Riesenmarken überhaupt mal vorgeschlagen, weil mir das ganze Ergebnis, Produkt dann nicht gefällt in dem Kontext. Weil ich, genau, und da gehört dann ja auch manchmal das Backoffice dazu, dass man direkt sagt, komm, das wollen wir uns nicht antun. Also so in die Richtung. Ist es das wert? Fragezeichen. Ja.
David Lever, den würdest du nicht in deinem Poesiealbum schreiben lassen.
Nee.
Aber kennt man sich auch, also in den, sagen wir, in den Booking-Kreisen ist es dann so, come on, Uli. Let's do this oder come on, David, keine Ahnung, kennt man sich?
Nee, also so ein Booker, der macht das mit fast keinem quasi. Also weil der will, dass man ihn anschreibt und dann guckt er erstmal, ob der überhaupt antwortet. So.
Ja.
Genau. Aber das sind natürlich wenige, aber solche gibt es tatsächlich, die nehmen gar keinen Kontakt auf.
Es gibt Agenten, da musst du erst freigeschalten werden, dass du gelesen wirst. Also da gehört Adi Maria May dazu, die wird so gehandelt, ein bisschen als die Cruella de Vil des Bookings. Ja. Vertritt den Kollegen David Getter.
Chainsmokers.
Genau, das macht aber eher ihre Kollegin, die Jen Hammel. Aber ist
der Robin Schulz aber der?
Ja.
Ist bei CAA.
Und Oliver Heldens auch. Yeah. Ja. Und Niki Romero auch.
So ist es. Na, super Blum nochmal. Ja. Ich habe jetzt extra nochmal diesen Festival Guide mit. War ein feines Erlebnis. Also vor allem muss man der Fruschina und ihrem Team ja gratulieren. Also super liebevoll, was Deko angeht. Es war das erste Mal das Festival, deswegen muss man auch bei ein paar Dingen nachsehen. Es hat schon sehr viel Kritik gegeben wegen
Schweinefilet.
Kapazität auf den Stages und so weiter. Klar, wenn ich jetzt da unbedingt Calvin Harris sehen möchte und ich kann mir das dann nicht mehr anschauen, ist das was ja schwierig ist. Was wir im elektronischen Festival Game nicht so gewohnt sind, die Changeover-Zeiten sind schon massiv. Also es sind immer 45 Minuten eigentlich zwischen den Acts.
Aber die gibt es doch beim Frequency auch, oder?
Ja, die gibt es auch.
Ja, auf jedem Crossover-Festival.
Genau, das ist natürlich gang und gäbe, weil es muss ja was auf und weg gebaut werden. Ja.
Beim World Club Down gibt es die auch.
Genau, also, okay. Ja, das
dann läuft dann Werbung.
Ja, also.
Oft mal gar nicht so gut.
Mit leicht kritischem Blick, was wird da beworben dann?
Ja, so Marken, die jeder Gast sich leisten kann, wie Rolex und
Bentley.
Aston Martin Autos und
das
so.
Das macht echt Sinn. Aber was ich sagen wollte, diese Changeover-Zeit war beim Superblum 45 Minuten lang und ich wollte Nina Chuba sehen, habe ich ja schon angekündigt, Wildberry Lily.
Fanboy Number One.
Number One, aber nicht, also es war so, es hat geregnet, dann sind viele Acts verschoben worden und dann habe ich mir gedacht, die stürme da jetzt einmal rechtzeitig zu Nina Chuba zur Bühne, ist eine sehr kleine Bühne, ist ein klassischer Fall von sehr früh gebucht, dann während dem Prozess Richtung Festival durch die Decken gegangen. Die Kapazität von der Bühne würde jetzt fast einmal mit 1000, maximal 1000 Leuten bewerten.
Okay.
War rappelvoll, wunderschöne Bühne am See. Während der Vorbereitung, wo ihr Set vorbereitet worden ist, ihr Zeug aufgebaut ist, die Sonne wieder rausgekommen, es hat sich so ein bisschen der Nebel verzogen, war total eine romantische Situation, hat genauso gepasst. Das ist so einer dieser Momente, die man lange nicht vergisst, dieser Gig, weil nämlich dann sind nur zwei unfassbar talentierte Mädels, der Uli und ihr haben da heute schon drüber geredet, auf die Bühne kommen, die hätten vorher den Gig gehabt, der hat aber nicht stattgefunden, wegen dem Regen und durften dann noch drei Songs spielen.
Ah, cool.
Und die haben sich total gefreut, dass sie das jetzt noch dürfen. Und das ist so ein richtiger cooler Moment gewesen für mich, weil da ist die Sonne gekommen, das Unwetter war vorbei und dann habe ich wieder erwartend unfassbar geile Musik gehört. Umme Block heißen die zwei Mädels, sind Münchnerinnen, haben, weiß ich nicht, keine 5000 Insta-Follower. Mhm. Lasst uns das ändern, hört euch das an. Widmet ihr euch ein bisschen dieser Musik? Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr cool.
20, wie schreibt man das?
Also, das Pseudonym kommt daher, das sind zwar Mädels, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich bin ja gleich Fan und habe mal alles durchgelesen.
Na, bist nicht. Also auf Instagram folgst du ja nicht.
Ui, Stalker Mode activated.
Ja, ja genau, ich folg ganz wenig Menschen auf Insta.
Und mir folgst du.
Ja. Was ein Privileg. Sehr, sehr.
Herzliche Gratulation. Oh,
selektive Dank. Auswahl. Ja. Ich bin überhaupt nicht im Insta-Game. Ich glaube, ich habe einmal im Leben eine Story gemacht und die habe ich verkackt. Na, aber.
War das da, wo du probiert hast, FaceTime anzurufen im Urlaub oder war das anders mal?
Nein, die Mädels haben zusammen im Block gewohnt in München und sind öfter mal um den Block gezogen und daher kommt das Pseudonym Umme Block. Ulrich, Martha, Martha. Block, genau.
Erwin Block.
Nein, ich kann das schon so zu Ende führen, aber ich glaube, Block mit CK, das schaffen wir alle.
Ja, ja.
Ja. Ja, aber danke. Jetzt die Frage, weil meine
Deine Spione?
Meine Spione, nennen wir Spione, haben das zum Beispiel Marc Rebier, ich weiß nicht, ob ich das was der was sagt. Der Loop Daddy, der einfach auf der Bühne mit seiner Stimme und mit Keyboard und hauptsächlich mit Loop Station arbeitet. Super bekannt. Kennt man vielleicht aus der Edeka-Werbung. Der hat dann, wurscht, schaut es euch an, kennen uns viel wahrscheinlich, die den Podcast hören. Da sind auch sehr viele gekommen, Indoor Stage. Und es war aber das Gefühl so, die ersten 15 Minuten sind immer Leute gekommen, so. Die, was halt von einer anderen Bühne gekommen sind, dann hast du irgendwie so eine halbe Stunde lang packed. Und du musst ja dann entscheiden, okay, schau jetzt den Act fertig oder gay. Das heißt, das Gefühl von meinen Spione war so, hä, okay, jetzt gängen wieder alle. Es muss für einen Künstler Katastrophen sein, weil du heulst da vielleicht irgendwie ein Highlight zum Schluss auf und dann gängen aber die Leute.
Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Wir kennen uns schon länger. Ich bin ein sehr empathischer Typ.
Ja.
Und ich habe das ähnliche Gefühl gehabt. Ich war bei Alan Walker.
Ja.
Und diese Bühne ist so positioniert, dass dann am Ende der Bühne, also wenn die Crowd endet dann, wenn du wieder weggehst, da geht es ein bisschen bergauf. Das heißt, du siehst als Artist immer den Weg zur Bühne oder weg. Und ich wollte einen Calvin Harris sehen. Und es ist genau das, was jetzt muss ich mal den Timetable nochmal herholen, den gibt es da noch in ausgedruckter Form, genau. Also Alan Walker hört um 22 Uhr auf oder hat um 22 Uhr aufgehört und Calvin Harris um 21:45 begonnen. Das heißt, die zwei Acts waren überlappend. Das war völlig klar, wenn du Calvin Harris sehen möchtest, musst du während Alan Walker die Bühne dort verlassen. Diese Superstage hat es in dem Fall geheißen und zur Olympic Stage gehen. Und genau das Gefühl habe ich gehabt dabei. Ich habe mir gedacht, dieser arme Hund, der sieht jetzt da diese ganzen Ströme während seinem Set und ich glaube nicht, also Frage an euch als Artist, ich glaube nicht, dass man sich als Artist immer ganz genau den Timetable anschaut, wer spielt denn auf der anderen Bühne. Das machen vielleicht die Agenten und die Managements vorher, aber als Künstler weiß ich nicht, ob es das wirklich, wenn du so viel tust wie Alan Walker, glaube ich, irgendwann so einmal schaust du das halt nicht mehr an. Ja. Du machst es vielleicht,
ich mach's nur, ja, definitiv.
Aber ich glaube, das verunsichert die ungemein. Also ich glaube, da kann der Don Diablo Gate in Bezug auf Verunsicherung gar nicht mithalten.
Bei mir waren wenigstens Leute da. Ja.
Weil das glaube ich, stelle mir richtig ungut vor. Du stehst auf der Bühne und siehst Ströme an Menschen, die die Bühne, auf der du spielst, verlassen.
Aber Uli.
Und ich habe extra geschaut, weil ich so empathisch bin, dass mir der Alan Walker nicht sieht.
Aber Uli, du jetzt als Agentenkönig. Sagt man da was?
Book King.
Ja, komm, geplagt, so booking.com kannst du buchen. Habe mir heute übrigens deine Seite angeschaut. Extrem inconvenient, Artists zu buchen bei dir. Weil man muss dann auf
ist noch nicht fertig.
Ja, okay, passt.
Ist auch ganz neu.
Okay, wunderschön, aber zum Buchen, da muss echt Glück
gehen. Mach ich am Telefon.
Ja, okay. aber sagt man da als Agent so, hey, ich schaue mir den Timetable an, so, das ist überlappend, machen wir nicht? Oder ist es dann so, okay, es ist ein neues Festival, schauen wir mal, was passiert? Oder ist das üblich?
Also ich glaube, diese Verantwortung hast du erst ab auch einem gewissen Bekanntheitsgrad ab einem DJ. Weißt du, also wenn dein Act klein ist und eine gute Marke spielt, dass das ja ein bisschen vermessen, theoretisch dann zu sagen, so Moment mal, Also da, ich glaube, das macht ja Sinn, wenn ein Act wirklich groß ist, ein Land, dann ist ja auch egal, ob er teuer oder nicht so teuer, wenn er groß ist.
Yeah.
Und dann macht es Sinn, genau.
Aber hast du schon mal interveniert auf sowas? Also war bei dir schon mal so, ey, na, das spielen wir so nicht?
Ja, mit Gespräch mit Managern dann auch gab es das mal, genau. Das, aber das ist dann tatsächlich auch eher, dass oft Manager dann noch empfindlicher sind auf das Thema und dann sagen, nee, das wollen wir nicht aus dem und dem Grund. Und das sind auch nicht immer die gleichen Gründe. Manchmal ist es auch so persönlich richtig so, ey, so geh den Arsch.
Ach Gott.
So eine Art, genau, das gibt es auch. Ja, aber genau. Aber
so Art ist es, vor denen möchte ich wie keiner spielen.
Ja, aber
zum Beispiel, komm, Name-Dropping. Vor welchen Artists würdest du keinen deiner Artists spielen
lassen? Also welche EDM-Artists zum Beef haben miteinander zum Beispiel? Also einer, der sehr viel Beef hat, muss man einfach ehrlicherweise sagen, ist Nicky Romero.
Also, echt?
Ja.
Der hat Beef?
Und Deadmau5.
Ja, okay. Ja,
Deadmau5 versteht man, glaube ich, noch eher. Das liegt fast auf der Hand.
Aber warte mal, Leute haben mit Nicky Romero ein Problem oder umgekehrt?
Also hauptsächlich, glaube ich, haben sie mit ihm ein Problem. Also es gibt schon Artists, die sagen, ich spiele nicht am selben Tag, wenn er spielt. Ich glaube, das hat schon...
Wow.
Mhm. Okay.
Glaube ich, dann kann der Uli bestätigen, oder? Komm, wenn wir ins Booking-Gefängnis gehen, dann gemeinsam.
Genau. Da gibt's
wegen schlechter Nachrede.
Also es gibt schon Rumors, dass er Sachen gemacht hat, wo andere nicht so glücklich waren und so, genau. Ja.
Okay,
aber deswegen gibt es da wohl ein paar Hard Feelings und so weiter.
Ich halte mich bei den Formulierungen ab jetzt immer an deine. Ich glaube, die sind rechtlich wahnsinnig wertvoll im Gegensatz zu meine. Es gibt Rumors, dass manche da nicht so happy sind.
Ein, zwei haben es mir auch gesagt.
Ja, aber was wäre so unrelated Rumor, also jetzt gar nicht auf Nicky Romero bezogen, aber was wäre so ein Rumor?
Was sie über ihn behaupten?
Ja.
Dass er Tracks geklaut hat.
Ach so, okay. Also, hallo, willkommen im Musikbusiness.
Ja, aber Business. Die Person, von der es geklaut wurde, die sieht das dann natürlich nicht so locker.
Ja, ja. Da habe ich aber auch noch eine Geschichte. Das ist ein lustiger Fun-Fact. Ich bin blockiert worden von Dyro. Kennst du Dyro noch?
Ja, klar. Mhm. Der hatte eine hübsche Freundin mit die coolste im Business.
Die kenne ich jetzt nicht, aber...
Ich schon.
Wieso? Das ist super.
Was für sinnloser
Fun-Fact. Da hast du jetzt Artist, hast du es echt geschafft, wenn der Uli sie das, merkt, dass du eine hübsche Freundin hast.
Das ist meine favorite Freundin gewesen. Nee. Mit der ich keinen Intercourse hatte, genau.
Your girlfriend's favorite booker.
Genau.
Uli Rauschenberg ist
aber Platz, zwei, Nicky Romeros Ex-Freundin.
Okay.
Ja, wow. Da sind wir wieder bei Niki, ja.
Okay.
Weil Niki hat immer ziemlich hübsche Freundinnen, muss man ihm lassen.
Was du für Charts führst, das ist irre.
Ja, bei ihm kann man es nicht über, also es ist echt so. Da war da dreimal, was weiß ich, in Phase im Bootshaus, hatte jedes Mal eine neue. Weiß jetzt nicht, ob das für ihn spricht, aber gut, immer eine neue. Und der Standard war sehr hoch.
Wie sind also deine gar nicht oberflächlichen Bewertungskriterien? Wie funktioniert das?
Einfach hübsch.
Okay.
Also es waren so Frauen.
Gib uns mal die Top 5 Hausmeister.
99 von 100 Männer sagen würden.
Okay, okay.
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 Aber so, Tobi, wer hat dir den
warum
Song
hat die
geklaut?
Dyro blockiert? Yeah.
Weil da hat es damals einen Künstler gegeben, ich weiß gar nicht mehr, wie das
A-Trip?
Ja, es war A-Trip.
Ja,
okay. Aber der hat damals noch anders geheißen.
Okay, ja.
Und ich weiß nicht, A-Trip habe ich in irgendeiner Bedroom-Producer-Gruppe kennengelernt. Und wir haben uns halt austauscht und so.
warum wir dir gelacht? Uli zeigt in die Runde sein Telefon inklusive Foto. Hey, okay. Also ich mache euch jetzt einen folgenden Vorschlag.
Sollen wir die Nummer A-Trip geben?
Halt, stopp.
Ja.
Warte mal. Also sie ist blond, sie ist schon durchaus hübsch, aber wir wollen auch nicht so oberflächlich rüberkommen. Wir sind schon ein bisschen, also Uli, du senkst das Niveau rapide. Ich mache euch einen Vorschlag. Du erzählst jetzt in Ruhe diese Geschichte.
Boah, danke.
Aber ich erzähle euch vielleicht
nein,
auch
Uli. Halt. Wir müssen da ein bisschen...
Warum sie toll ist.
Ja, aber folgender Vorschlag. Jetzt lass mich mal ausführen. Du erzählst die Geschichte und Uli ruft dann die Freundin an vom Dyro und fragt einmal sie. wie sie die Situation sieht.
Ja, das
ist nee, das ist sowas von die Ex-Freundin.
Ja, dann perfekt.
Super.
Dann ist also, sie nur ehrlich, ja.
Die Lücke zwischen meinem letzten Mal Kontakt mit ihr ist extrem groß.
Sechs Ex-Freundinnen.
Also ich weiß nicht, ob das angemessen wäre, dass ich sie jetzt anrufe.
Mhm. Uli, wir machen viel Dinge in der DJWG, die nicht angemessen
sind. Deshalb hören uns die Leute.
Und ich sag das, du wirst zensiert, wenn du das nicht bringst, dann bist du raus. So.
Ja. Okay, zurück zur Geschichte, oder?
Ja.
Also, Dairo, ich habe einen Typ namens A-Trip, mittlerweile A-Trip, damals, wie gesagt, noch ein anderes Artist-Synonym gehabt, kennengelernt in einer Bedroom-Producer-WhatsApp-Gruppe. Also früher hat es immer so richtige Gruppen. Wie
kommt
so,
zum Punkt.
Ja, ja, und Dairo hat seinen Track geklaut.
Das ist die Story.
Das ist die Story.
Hey,
und dann hat es halt, haben sie halt, was der Gang natürlich, ja, ja. Gang natürlich, jeder getwittert und bla bla bla. Und wollten halt, dass er sich öffentlich zu dieser Situation äußert. Und übrig blieben, sind wir alle blockiert. Und ja.
Aber warum hat dich der Dairo dann blockiert? Du hast dich ja nicht geäußert. Oder hast du dich geäußert?
Wir haben halt
hast du dich aufstacheln lassen? Hast du gerade gekriegt?
Was machst du eigentlich im Jahr?
Wir haben einem Freund geholfen.
10% kriegt der Uli von dem, gell?
Hey, aber warte mal, jetzt kommt man gerade. Ist nicht sogar 15. ein Julian. Scheiße. Naja, jetzt was alle wissen. Nein, aber ein Julian Jordan, sein Erfolgsweg ist sogar auch der, oder? Würde ich mir ein, dass Julian Jordan sogar bekannt worden ist, dadurch, dass selbige Situation und er ist damit an die Presse gegangen.
Wer hat seinen Track geklaut?
Weiß
aber Dairo.
Weiß ich nicht. Vermutlich.
Und wer war die Booking-Agentur von A-Trip zu der Zeit?
Ja, du.
Ach,
ja.
Echt?
Ja.
Ah, crazy.
Bookings, ja.
Mhm. Wie geht's ihm?
Jetzt mittlerweile sehr gut.
A-Trip oder Dairo?
A-Trip.
Ach so, oder seine Freundin.
Du meinst Dairo?
Na, weiß ich nicht.
Dairo ist ja ein Stück Electric Love Geschichte. Yeah. Ja. Der hat dieses B2B2B2B-Set mitgestaltet.
Und er hat die erste Party aufgelegt im Bootshaus, nachdem der große Umbau kam. Also der wirklich große, war er der erste Act nach dem Riesenumbau, wo wir wirklich ganz viel geändert haben.
Das waren so ein paar Acts, die sich so um den Hardwell geschert haben, geschert haben. Ist ja nicht mehr mit seinem
der OnePlay Pro. Diese Folge ist gesponsert von Braun Series X.
Jedenfalls.
Die haben sich um den Hardware geschaut. Ja, ja. Auf jeden Fall, da hat dieser Danik auch noch dazu gehört, glaube ich. Und das waren so Acts, das war so mein Gefühl damals, 2012, 2013. Das waren halt perfekt in dieser EDM-Hochzeit für Clubs. Die hast du um 5.000 bis 10.000 Euro verpflichten können, haben da die Bude halbwegs vollgefüllt und
sahen gut aus.
Ja, genau. Vor allem die Girlfriends.
Ist das ein relevantes Thema? Aussehen bei DJs. So, jetzt.
Ich bin Agent von Tobi.
Ja, cool. Aber jetzt würdest du sagen, es ist immer noch oder es ist gerade jetzt wichtig, besser auszusehen wie früher. Also bei mir war es zum Beispiel.
Von der Szene ab. Also
ja, okay, aber jetzt sagen wir in der EDM-Szene.
Wie sagst du das bei HBZ?
Die sind ja kein.
Du jetzt?
Die sind ja, das ist ja eine ganz neues Art von Produkt oder Szene, wenn man so nennen will.
Die also schauen aus wie du und ich eigentlich.
Genau, und da gehören ja.
Weniger wie du, mehr wie ich.
Ja, genau. Und das ist ja so ein neues Ding, genau. Und da gibt es ja auch ein, zwei Acts, die auch in diese Richtung gehen. Genau.
Wie zum Beispiel?
Harrison Ford. Das sind ja auch so, dass viele sich mit ihnen identifizieren können.
Aber ist er jetzt auch nicht hässlich? Ist er
nein,
ist
das,
nicht hässlich.
Nein, es geht nicht hier um hässlich. Ja,
hallo, wir haben da mit mir angefangen.
Also. Nee, es geht ja darum, dass sie aussehen wie ein sympathischer Gast und nicht wie ein gestylter, was weiß ich, weißt du, Lederjacken tragender, gerade vom Sir kommender Star-DJ. So.
Ja,
also
aber
darum geht es eher.
Ich glaube, in dieser Szene, wo ja Harrison Ford als Österreicher sehr, sehr erfolgreich sind, wo HBZ in Deutschland sehr, sehr erfolgreich ist, ich glaube, da ist es das kommt auch ein bisschen deswegen, weil sie sehr nahbar wirken, dadurch, dass sie jetzt nicht die super aufgestylten, super durchtrainierten Kunstfiguren sind, die auch super provokante Dinge anhaben, wie ein Hut wie Timmy Trumpet.
Oder DJ Snake, wo alles total perfekt superstarmäßig sitzt. Ja.
Genau, und ich glaube, dass das auch Teil dieser Szene und des Erfolgs ist.
Ja, also, sehr nahbar. Genau. Ja.
Aber wenn man jetzt so auf diese SM-Szene geht mit Stella Bossi und Co. und I-Hat Models, der hat einfach einen ganz speziellen Style mit seiner Trainingshose da auf der Bühne. Und ich glaube, das ist schon was outstanding ist, was aufweilt, was provokant ist.
Aber das ist das Genre. Glaube ja.
Aber gutes Aussehen schadet nie.
Ich glaube,
kein Job nie auf der ganzen Erde.
Bei weiblichen DJs manchmal finde ich schon, weil die werden halt dann sehr oft weniger nach der Kunst bewertet, sondern eher nach dem Aussehen.
Sind die erfolgreichen Techno-DJs nicht gerade hässlich.
Ja, aber
Charlotte Witt und Amelie Lenz sehen jetzt nicht so schlecht aus. Ja. Und Lili Palmer jetzt auch nicht und so weiter und so weiter.
Stimmt, ja.
Ist das Zufall?
Aber Blast Madonna zum Beispiel war super erfolgreich und entspricht jetzt auch gar nicht jetzt, sagen wir mal so, den, na, wie sagt man?
Schönheitsideal.
Ja, genau.
Ja,
den Billboard-Cover.
Aber ist die Relation, also je hässlicher der DJ, desto besser muss die Musik sein? Also ich denke immer so, zu mir kommt wahrscheinlich Anna, weil er mir jetzt wegen der Schönheit anschauen will. Das heißt, Mucke kann nicht so scheiße sein.
Also ich glaube...
Ja, wenn du dünner wärst, wärst du sehr schön.
Ich glaube, entweder siehst du gut aus oder du bist ein Charakter.
Okay.
Weil Carnage zum Beispiel, weiß ich, also klar, ist er jetzt ein bisschen dünner, aber der ist halt ein Charakter, aber weiß nicht, wo er 170 Kilo war, was auch immer, ob der dann gut aussehend war. So wahrscheinlich nicht. Aber er war voll der Charakter. Also deswegen musst du entweder, glaube ich, ein Charakter sein oder gut aussehen.
Aber ist gut aussehen ist eher austauschbar als wie ein Charakter.
Korrekt, weil der Charakter ist es wirklich und der gut aussehende Typ kann gecastet sein, wie bei einer K-Pop-Band. Und der Carnage ist sowas von einem Charakter, wenn wir bei ihm bleiben, ist der Wahnsinn.
Ist auch dein Special Homie, oder?
Ja, sehr tight, genau, auch weil er so ein Charakter ist, genau. Also mit dem ist ein Backstage nicht langweilig. Und er sagt wirklich, was er denkt, immer. Und auch vor anderen Leuten.
Es tut mir jetzt nur mehr leid, wenn das ist, was er denkt, was er da bei uns so gesagt hat.
Was hat er denn gesagt?
Fick
dich, Motherfucker.
Nur Blödsinn. Also das ist ein legendäres Interview, das im Electric Love Backstage letztes Jahr stattgefunden hat. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Also der hat Nasenbohrt, währenddessen hat dann das... Also jetzt müssen wir dann wirklich auf unseren Insta-Account einmal ein paar Sachen hochladen, die sehr, sehr interessant sind. Ja. Lieber Ulrich, wir haben so eine Art Kategorie oder ich würde mal sagen so ein Format, eine kleine Rubrik in unserem Podcast. Und zwar haben wir letztes Mal über den Freshest Newcomer 23 gesprochen und der Tobi und ich haben gleichzeitig den Namen gesagt und wir haben lustigerweise den gleichen gemeint, Fred Again.
Jetzt hast du es gesagt, jetzt hast du ihm gar nicht die Chance lassen.
Na, jetzt lass mich mal ausreden. Wir bemühen uns darum, dass der im Electric Love spielt. Wir sind aber vollends davon überzeugt, dass wir den Leuten erst ein bisschen erklären und nahe bringen muss. Wir haben das schon gemacht. Jetzt würde ich die bitten, warum sollen denn Leute zur Mainstage kommen, wenn Fred Again oben steht und spielt? Was ist an dem so toll, vorausgesetzt du findest ihn gut?
Ja, dass er auch so ein bisschen ein eigenes Produkt ist und so ein kleines musikalisches Erlebnis mit ein bisschen Spirit dabei und so und kein austauschbares Produkt ist, genau, wo man sagen würde, hey, der ist aus der EDM-Fabrik quasi gerade rausgekommen aus Holland mit einem Gouda hinterher, so weißt du, sondern das ist sondern wirklich, genau, so ein bisschen ein Erlebnis, obwohl er jetzt nicht ballert natürlich, sondern auf eine andere Art ein Erlebnis, auch wie ein Fischer ein Erlebnis ist, auch wenn er nicht ballert, also auf der Bühne, ist Herr Fischer trotzdem ein Erlebnis.
Also gerade Herr Fischer gesagt.
Ist er auch in der WG?
Der Herr Fischer, ja.
Herr Fischer.
Ja.
Fischer? Der wohnt nebenan.
Nein, der wohnt aber alleine.
Der ist nicht mehr da. Da hat es was gegeben.
Dem Herr Fischer gehört eher das Gebäude, in dem ihr wohnt.
Also du bist wirklich jetzt auch nicht, war gut, dass du sagst und wie du sagst, aber ich kann der Ausführung folgen und sie zeigt mir, dass du ähnlich überzeugt bist von ihm und seiner ja doch sehr großen Zukunft wie ja, wir.
Würde ihn gerne im Bootshaus
sehen. Ja, das wäre ein perfektes Setup, würde ich jetzt behaupten.
Bitte sag mir Bescheid, Uli. Ich würde ihn auch gerne im Bootshaus sehen.
Ja, da musst du, kaufst du ein Ticket, kommst du, wirst die Werbung schon sehen.
Danke.
So. Ja.
Wenn er schnell genug eine Karte kauft.
Oder? Ja, genau.
Kommt er ja nicht rein.
Ja, klar, mach ich.
Ich meine, doch, für den Bodenschlafplatz ist das schon das Mindeste.
Ah ja, ihr seid ja in einem Näheverhältnis, das vergiss ich
immer. Oder Tobi legt da sogar auf.
War das ein Versprechen?
Ich muss mal mit dem Team reden.
Oder eine Drohung.
Apropos Drohung. Wir gehen jetzt nur was essen. Wenn der Uli schon mal in der WG zu Gast ist, dann zeigt man dem auch, wo man gut essen kann. Auf einer Skala von 1 bis Harald Junke, wie bunt treiben wir es heute?
Anscheinend in der Mitte, weil du nichts anderes hingekriegt hast.
Okay. Oh, gefrontet, gefrontet. Mhm. Aber ja, ja.
Ja, stimmt. Ja.
Uli, bist du ein Feinspitz, Feinschmecker?
Ja, also.
Also, ihr habt gesehen, das Catering hat dir sehr gefallen im Electric Love Backstage.
Also, ja, aber nicht dieses typische, wenn es einen Stern hat, dann ist es, muss es gut sein, sondern zum gut. Beispiel mein Lieblings-Thailänder in Köln ist ein Brühl, eine Imbissbude mit den niedrigsten Preisen, wo ein Ehepaar arbeitet, der Mann kocht, die Frau macht den Rest und ist besser als jeder Thailänder in der Kölner Innenstadt, der vielleicht das Vierfache kostet. Mhm. Genau, also ich habe jetzt nicht diese Grundeinstellung, wenn es teuer ist, schmeckt es und wenn es günstig ist, nicht. Aber ich achte tatsächlich auf, gehe zu ganz vielen unterschiedlichen Restaurants von unterschiedlichen Kulturen und pick mir dann wirklich den Besten raus und gucke mir auch viele an. Also dann nicht nur 3, sondern in Köln 20, 30 und vergleiche die dann miteinander.
Ich merke schon, du bist so ein Listentyp, gell?
Ja, total, Top 10. Ich bin voll der Top 10 hübschesten Freundinnen von DJs.
Der Axel Uli heute bei uns im Podcast.
Wie hübsch ist die Freundin von Tobi, ist eher die Frage. Was sagt Tobi dazu?
Ich enthalte mich.
Sehr hübsch, sehr hübsch.
Ich bin parteiisch, natürlich. Sehr hübsch.
Hast du eine Freundin?
Ja.
Echt? Mhm. Wieso weiß ich das nicht?
Weiß ich nicht, schon seit...
Ja, gefühlt 100 Jahre.
Ist die da gemeldet? Ja. Da müssen wir schon reden.
Ja.
Sie darf zum Besuch vorbeikommen.
Ah, okay.
Auch blond?
Brünett.
Okay. Ulis Liste wurde abgedeckt.
Uli, nein, du kriegst nicht die Nummer.
Boah, machen wir richtige Dad-Jokes. Und das vom Jüngsten. Gottes Willen, ich geniere mich. Over
and
out.
Dieser Podcast wird produziert von der Agentur Nordhang. Mit freundlicher Unterstützung von Revolution Event.